Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Island, das ist das Land, das von allen europäischen Ländern am heftigsten von der Finanzkrise getroffen wurde. Der Bankensektor kollabierte vollständig, viele Isländerinnen und Isländer verloren über Nacht ihr Vermögen und sie verloren jedes Vertrauen in die Politik. Nun, 2 Jahre nach dem großen Crash, versucht man auf Island einen Neuanfang und besinnt sich auf die traditionellen isländischen Werte. Eine Reportage von Bruno Kaufmann.
Die Verliererinnen und Verlierer der großen isländischen Krise versammeln sich einmal pro Woche vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Reykjavik. Mittendrin in einer Ansammlung von vielleicht 200 Personen steht der 55 Jahre alte Schreiner Halldór Gudmundsson. Das Einzige, was er in seinem Leben gemacht habe, sei arbeiten, erzählt Halldór.
I have lost my house and only thing I've been done in my life is just work.
Ich habe das ganze Leben hart gearbeitet und trotzdem mein Haus verloren. Das ganze System hier ist korrupt.
Der Vater von 2 Kindern demonstriert vor dem Parlament, weil er dazu beitragen möchte, dass alles neu und besser wird. Auf der Insel zwischen Europa und Nordamerika.
Wir müssen dieses Land ausmisten. Die Banken, das Geldgeschäft, die Politik, alles muss neu werden. Die Frage ist nicht mehr, ob das geschehen wird, sondern nur noch wann.
Dabei, so der gelernte Schreiner, der in der Krise sein gesamtes Vermögen und das eigene Haus verloren hat, sei es ein großes Problem, dass Island so klein sei.
Ein paar Mächtigen schieben sich die Pfründe gegenseitig zu. Die haben sich unseren ganzen Fischreichtum unter den Nagel gerissen. Die bekommen das ganze Geld der Banken. Geld, das aus unseren Taschen kommt.
In der winterlichen Eiseskälte schlägt Halldór Gudmundsson mit einem Hammer auf ein leeres Ölfass. Weit stiller geht es einige Straßen vom Parlamentsplatz entfernt in der Efstaleiti zu und her. Auch hier haben sich wie jeden Donnerstag seit Ausbruch der Krise mehrere hundert Menschen in eine Schlange gestellt und warten geduldig auf die Abgabe von Lebensmitteln. Anna Mikkelsdottir wartet mit ihrem 9-jährigen Sohn auf das wöchentliche Nahrungsmittelpaket.
Wir sind auf diese Unterstützung angewiesen, weil der Sozialhilfebeitrag gerade einmal die Miete unserer Einzimmerwohnung weit außerhalb des Stadtzentrums deckt.
Anna Mikkelsdottirs Schicksal ist typisch für viele Isländerinnen und Isländer in diesen schweren Tagen und Wochen. Mehr als 2 Jahre nach dem Zusammenbruch des isländischen Finanzsystems.
Ich habe eine gute Ausbildung als Chemielaborantin und Personalmanagerin. Aber für mich gibt es heute keine Stelle mehr auf Island.
Vor einigen Jahren sah alles noch ganz anders aus für die 48 Jahre alte Mutter. Sie hatte eine gute Stelle bei einer Versicherungsgesellschaft und besaß eine schöne 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Reykjavik.
Die Bank sagte, ich solle eine Hypothek in Schweizer Franken und japanischen Yen aufnehmen. Damit würde ich wegen der damals galoppierenden isländischen Inflation gut fahren.
Mikkelsdottir berichtet, wie sie im Frühjahr 2008, als sie eine erste Ahnung des bevorstehenden Zusammenbruches bekam, dieses Darlehen in eine isländische Hypothek umwandeln wollte.
Die Bank antwortete mir damals nicht einmal mehr. Die Teufelsfahrt direkt in die Wand hatte längst begonnen.
Anna Mikkelsdottirs Hypothek in ausländischen Währungen ist seither in isländischen Kronen um das 5-fache gestiegen. Wie fast 60.000 andere Isländerinnen und Isländer, ein guter Fünftel der Gesamtbevölkerung, ist Anna Mikkelsdottir deshalb zahlungsunfähig geworden. Die Bank hat ihre Wohnung übernommen, die Behörden haben die alleinstehende Mutter und ihren Sohn wirtschaftlich entmündigt und unter die Aufsicht eines Beamten gestellt. Etwas Trost und Zuversicht findet Anna Mikkelsdottir in der Musik des Liedermachers Olof Arnalds, der davon singt, dass alles gut wird, wenn die Menschen aus ihrer Lähmung aufwachen. Das Gefühl der großen isländischen Lähmung ist nun schon über 2 Jahre alt. Am 6. Oktober 2008 trat der damalige Ministerpräsident Geir Horte vor die Medien und erklärte, dass sich das Land am Rande des Abgrundes befinde und Gott Island deshalb behüten möge.
En eitt við mikilvægasta framlag skálda og rithöfunda gegn upplausn og fyrringu nútímans.
Guð blessi Ísland.
Was war passiert? In den ersten Jahrzehnten nach der Erlangung der Unabhängigkeit von Dänemark 1944 entwickelte sich Island wie ein kleines Familienunternehmen. Das gelang recht gut und unter weitgehendem Ausschluss der Umwelt. Die reichen Fischgründe im Nordatlantik trugen dazu bei, dass die Isländerinnen und Isländer immer wohlhabender wurden. Hinzu kam die fast unbegrenzt vorhandene Energie im Land. Island liegt an der Schnittstelle der Erdplatten und verfügt über gigantische geothermische Energiequellen. An vielen Orten des Landes treten deshalb regelmäßig heiße Wasserfontänen an die Oberfläche, die sogenannten Geysire. Die Wende kam mit dem Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum im Jahre 1994. Nun wandelte sich der vormals isolationistische Inselstaat in einen Musterschüler der Globalisierung. Unter der Kontrolle der seit 1944 regierenden Unabhängigkeitspartei wurden auf Island nicht nur die Fischereiwirtschaft und der Energiemarkt liberalisiert und privatisiert, sondern auch der Finanzmarkt. Das löst in den letzten 10 Jahren einen Boom ohnegleichen aus. Die 3 großen Banken setzten am Ende das 10-fache des isländischen Nationaleinkommens um. Sie waren definitiv too big to fail, zu groß geworden, um bei einer Krise nicht das ganze Land mit in den Abgrund zu reißen. Doch genau das passierte. Das isländische Kartenhaus implodierte über Nacht. Die Regierung verstaatlichte die 3 Großbanken, was dazu führte, dass das enorme globale Geschäft der isländischen Finanzhäuser stillgelegt wurde und Millionen von Sparern in der ganzen Welt ihr Geld verloren. Islands plötzlicher Fall sorgte in den Weltmedien deshalb für Aufmerksamkeit.
The point when the currency plunged and the financial system collapsed under the weight of billions of dollars of foreign debt incurred by banks. Paul Chapman, Reuters.
Wie Dominosteine löste der Finanzcrash innerhalb Islands die eine nach der anderen Krise aus. Die Wirtschaft des Landes kollabierte. Die bürgerliche Ewigkeitsregierung wurde von entzürnten Menschenmassen von der Macht verjagt. Und das noch vor kurzem wohlhabendste Land Europas sackte in allen internationalen Rankings ins hintere Mittelfeld ab. Jetzt, mehr als 2 Jahre nach dem großen Zusammenbruch, ist die große Krise noch längst nicht überstanden. Doch der Rauch der ersten hochdramatischen Monate hat sich verzogen. An der Regierung ist nun erstmals in der Geschichte des Landes eine rot-grüne Koalition. Sie tut sich schwer, ist aber gewillt, geduldig dafür zu arbeiten, das gebeutelte Land am Polarkreis wieder auf Vordermann zu bringen, wie der stellvertretende Ministerpräsident Steingrimur Sigfusson im Gespräch unterstreicht.
Es waren 2 harte Jahre, die wir durchgegangen haben,
Wir haben 2 sehr schwere Jahre hinter uns. Jetzt sehen wir zum ersten Mal Anzeichen einer Erholung, und das ist sehr ermutigend. Die Wirtschaftszahlen sind wieder positiv und die Arbeitslosigkeit ist etwas zurückgegangen. Auch die Inflation und die Zinsen sind gesunken. Aber die Probleme sind weiterhin sehr groß.
Als grüner Parteivorsitzender und Finanzminister nimmt Steingrimur Sigfusson eine sehr wichtige Rolle im heutigen Island ein. Laut den jüngsten Statistiken, die zum Jahresbeginn veröffentlicht worden sind, ist die Arbeitslosigkeit, die Ende 2009 noch fast 15% betrug, nun auf unter 8% gesunken. Die Inflation, die vor einem Jahr noch bei über 20% lag, betrug Ende 2010 gerade noch einmal 3%. Trotzdem empfinden viele Menschen im Land eine große Ungeduld, wenn es darum geht, die eigene Situation zu verbessern, räumt Finanzminister Sigfusson ein.
Man ønsker å se tegn på fremgang.
Viele Menschen sehen im Privaten noch keine Verbesserung der Situation. Deshalb ist die Stimmung in der Bevölkerung sehr schlecht. Sie hat so etwas wie einen Tiefpunkt erreicht.
Der isländische Finanzminister zeigt Verständnis dafür, dass viele Menschen die Verantwortlichen der Krise zur Rechenschaft ziehen wollen.
Es stimmt, dass noch niemand ins Gefängnis gekommen ist wegen der Machenschaften rund um den Bankenkollaps. Aber wir sind daran, das alles genau zu untersuchen und werden dafür schauen, dass die Schuldigen gebüßt werden. Das dauert und strapaziert natürlich die Geduld der Menschen. Aber wir leben in einem Rechtsstaat.
In den letzten Monaten sind gleich mehrere dieser Berichte zum Zusammenbruch des Bankensystems und zur politischen Verantwortung veröffentlicht worden. Als Folge davon ist erstmals in der Geschichte des Landes ein Sondertribunal geschaffen worden, das über die Verbrechen gegen das isländische Volk richten soll. Bislang ist jedoch nur eine einzige Anklage erhoben worden, gegen den früheren Ministerpräsidenten Geir Horte. Der Prozess gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Unabhängigkeitspartei soll im Frühjahr beginnen. Finanzminister Steingrimur Sigfusson und seine Kollegen müssen sich aber nicht nur mit der Vergangenheit auseinandersetzen, sondern vor allem auch für den von allen gewünschten Neubeginn des Landes arbeiten.
Ja, das meine ich faktisch. Und da hat sich unglaublich gemacht.
Wir haben in den letzten Monaten eine sehr umfassende Debatte darüber geführt, auf welchen staatspolitischen Grundlagen und in welchem internationalen Rahmen sich Island weiterentwickeln soll.
Der grüne Spitzenpolitiker verweist auf zwei wichtige Dinge. Erstens hat Island mit der Europäischen Union Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Am Ende wird das isländische Volk über eine Mitgliedschaft entscheiden können. Und zweitens soll in diesem Jahr ein im November gewählter Verfassungsrat seine Arbeit beginnen und eine moderne Verfassung für das Land ausarbeiten. Für Finanzminister Steingrimur Sigfusson steht dabei im Mittelpunkt, dass die Demokratie gestärkt und die Naturressourcen des Landes im Besitz aller Isländerinnen und Isländer verbleiben.
Für mich ist klar, der Wiederaufbau dieses Landes kann nicht nur ein wirtschaftlicher Aufbau sein, sondern muss auch in der Politik und in der Moral passieren.
Immer wieder während unseres Gespräches in der isländischen Hauptstadt Reykjavik werden wir von Telefonanrufen unterbrochen, die den Finanzminister in die Tiefen der Tagespolitik zurückholen.
Ja, ich werde dich jetzt wieder nun. Ich werde dich heute Abend, ja. Ich werde dich später wieder nun, weil ich werde dich später mal sprechen.
Ein akutes Problem, das in diesen Tagen gelöst werden könnte, ist das umstrittene iSafe-Abkommen mit Großbritannien und den Niederlanden. Dieses regelt die Rückzahlung von Einlagen in isländischen Auslandbanken, die nach dem Zusammenbruch von den dortigen Regierungen entschädigt wurden. Ein erstes Abkommen, das die Isländer auf viele Jahrzehnte hinaus zu Schuldner beider Länder gemacht hätte, wurde im letzten Frühjahr von über 90% der Stimmenden in einem Referendum, dem ersten in der Geschichte des Landes, abgelehnt. Jetzt ist es Sigfusson gelungen, ein weit günstigeres Abkommen auszuhandeln, das Ende Januar ins isländische Parlament kommt und gute Chancen hat, diesmal auch von der Bevölkerung akzeptiert zu werden. Überhaupt sollen die Isländerinnen und Isländer in Zukunft viel mehr mitreden können, wenn es um wichtige Beschlüsse geht, die das ganze Land angehen. Bislang aber meist von einem sehr kleinen Kreis hinter verschlossenen Türen gefällt wurden, wie die Politikwissenschaftlerin Jóna Solveig Ragnarsdóttir betont.
Sem ungur borgari í þessu landi sem á núna að fara að setja grunnreglur samfélagsins og endurskoða.
Bislang herrschte in Island das sogenannte Old Boys-Netzwerk. Einige wenige Männer, die sich schon von der Schulbank her kannten. Die politischen Entwicklungen der letzten beiden Jahre ist deshalb eine kleine Revolution für unser Land. Eine moderne Gesellschaft kann nur dann bestehen, wenn ihr ein modernes demokratisches System zugrunde liegt, in dem sich jeder einbringen kann.
Im vergangenen November wählten die Isländerinnen und Isländer einen 25-köpfigen Verfassungsrat, in dem keine Parteienvertreter sitzen, sondern engagierte Einzelpersonen aus dem ganzen Land, die bis zum kommenden Herbst eine neue Verfassung ausarbeiten sollen. Diesem Verfassungsentwurf wird dann das nationale Parlament zustimmen können oder einen Gegenvorschlag vorlegen, bevor das Volk in einer Abstimmung das letzte Wort erhält, wie es in einem Informationsspot des öffentlich-rechtlichen Fernsehens Ríkis Útvarp erläutert wird. Fulltrúa sína til að endurskoða stjórnarskrá Íslands. Persónukjör kallar á meiri heimavinnu kjósenda en í öðrum kosningum. Við veljum heima en kjósum á kjörstað. Allir frambjóðendur eru kynntir í blaði sem sendur... Fast zwei Drittel der gut 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner Islands leben im Großraum der Hauptstadt Reykjavik, in deren Mitte die berühmte Hallgrimskirche steht. Seit der Unabhängigkeit von Dänemark vor 65 Jahren sind immer mehr Menschen in das einzige urbane Zentrum im Nordatlantik gezogen. Ein Trend, der die große Krise der letzten beiden Jahre mindestens kurzfristig verändert hat. Dazu hat beigetragen, dass die meisten ausländischen Arbeitskräfte, die in den Boomjahren nach Island kamen, die Insel unterdessen wieder verlassen haben. Aus dem einfachen Grund, dass es für sie keine Arbeit mehr gab und die isländischen Kronen, die sie hier verdienten, in der Heimat fast nichts mehr wert sind. Aus dem gleichen Grund haben auch viele junge Isländer das Land verlassen und sich auf die Arbeitssuche im Ausland gemacht. Schließlich sind aber erstmals überhaupt auch mehr Isländer aus der Agglomeration Reykjavik weggezogen und in ihre früheren Heimatorte rund um die gut 100.000 Quadratkilometer große Insel zurückgekehrt, zum Beispiel nach Ísafjörður im Nordwesten Islands. Es ist nicht ganz einfach, nach Ísafjörður zu kommen. Der Hauptort der Provinz Vestfjörð, in dem gut 3000 Menschen leben, liegt 500 Kilometer nördlich von Reykjavik am Eismeer. Die erst vor einem Jahr eröffnete durchgehende Straße in die Hauptstadt ist im Winter oft wegen Schnee unterbrochen. Und wegen des harten Windes, der von Grönland her in Richtung Island weht, bleibt der kleine Flughafen der Stadt oft geschlossen. Ist Ísafjörður mit anderen Worten nicht selten vom übrigen Land abgeschnitten.
Ja, und das ist auch noch von der Kleinen, ist dann unten noch, dann haben wir so einen Riegelbrot und die Kleine ja. Steigen rauf können, aber jetzt kann er nicht.
Bei Ralf Drülla zu Hause macht man sich ob solcher Wetterschwankungen wenig Sorgen. Der vor einigen Jahren aus der Schweiz nach Island ausgewanderte Umweltbeauftragte der Gemeinde lebt hier zusammen mit seiner Familie in einem kleinen Häuschen, an dem der Aufstieg und Niedergang der isländischen Wirtschaft fast spurlos vorbeigegangen ist. Denn in den kleinen Provinzstädten rund um Island, wo wie eh und je Fisch gefangen und verarbeitet wird, zeigten sich die aggressiven Bankenvertreter auch in den Hochzeiten des Finanzboomes nie. Während sich die Haushalte in der Provinz im Unterschied zu jenen in Reykjavik kaum gross verschuldeten, fehlt es jedoch den Gemeinden wegen den nun fehlenden Zuschüssen aus der Staatskasse an Mitteln.
Sagen wir Abwassersachen zum Beispiel. Das geht ja alles gerade aus dem Meer raus bei uns. Vielleicht müsste ich es besser machen. Schicken zum Brief. Ja, weißt du, wenn wir etwas könnte machen oder so, dann ist es einfach so, ja, sorry, ja. Wenn man Geld hat, schon, ja. Aber wir gehen schon höher! Ha! Ja, en ég ekki með 38 tómi dekk. Æ, ég snúa bara við. Vinstru minn? Ha? Vinstru minn? Já. Ja. Já, pröfum það. Já.
Kläranlagen sind bislang auf Island ein Fremdwort. Die Abwässer des ganzen Landes fließen ungefiltert in den Nordatlantik. Angesichts der prekären Finanzlage der öffentlichen Hand wird sich daran so schnell nichts ändern. Gleichzeitig sorgt in diesen ersten Tagen des neuen Jahres ein Dioxinskandal, der von Ralf Trülla mit aufgedeckt worden ist für Schlagzeilen in ganz Island. So stoßen die Abfallverbrennungsanlagen des Landes bis zu 20 Mal mehr Dioxine aus, als dies gemäß EU-Bestimmungen erlaubt ist. Um langfristig ein Umdenken in Sachen Umweltschutz voranzubringen, versucht nun Ralf Trülla mit Veranstaltungen an der lokalen Schule die Jugend für das in Island lange vernachlässigte Thema zu sensibilisieren. Kaum ein anderes Volk der Welt verfügt im Verhältnis zu seiner Bevölkerung über derart reiche Naturreichtümer wie das isländische. Jahrhundertelang wurden diese so gut und effizient es ging genutzt und wie das Beispiel des Walfanges zeigt, auch übernutzt. Deshalb ist nun, wenn es darum geht, das Land nach dem Zusammenbruch neu beginnen zu lassen, Kompetenz und Intelligenz gefordert. In Ísafjörður wird deshalb nicht nur der Umweltschutz bei den Jüngsten schon ganz groß geschrieben, sondern ist in den letzten Jahren auch eine kleine Hochschule aufgebaut worden, an der isländische und ausländische Studierende sich mit den Schnittstellen von Ökologie und Wirtschaft, insbesondere der Fischereiwirtschaft, aber auch des immer bedeutsameren Tourismus vertiefen. Während in der Hauptstadt Reykjavik noch immer die Wut der vielen über die verantwortungslose Abzockerei der wenigen dominiert, wird draußen in der Provinz die große Krise in erster Linie als Herausforderung betrachtet. Für Geir Gunnlaugsson, den Direktoren des isländischen Gesundheitsamtes, gibt es dazu gar keine Alternativen.
But I also I must say at the same time I look at this as an opportunity.
Ja, es sind wirklich harte Zeiten und es ist schmerzhaft. Gleichzeitig bin ich aber auch der Ansicht, dass die Krise große Möglichkeiten bietet, Reformen durchzuführen. Jeder begreift heute, dass wir etwas tun müssen.
Die Krise als Chance im Falle Islands hat das oft angestrengte Gleichnis durchaus seine Berechtigung. Denn einmal mehr scheint das kleine Land am Polarkreis seinen größeren Nachbarn einige Jahre voraus zu sein. So galt Island zu Beginn des Jahrhunderts als Experimentierfeld der Neoliberalen, die in der globalen Deregulierung ein Allerheilmittel sahen und am Beispiel Islands aufzeigen wollten, wie reich und glücklich Mann und Frau auf diesem Weg werden kann. Es kam bekanntlich anders und nun gilt der Inselstaat vielen als eine Art Crashlabor, in dem ein neues Gleichgewicht zwischen Demokratie und Wirtschaft gefunden werden muss, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Für den isländischen Landesarzt Geir Gunnlaugsson macht die Krise nicht zuletzt die Bedeutung eines gut funktionierenden Service Public deutlich.
They have continued their work in an exemplary way.
Im öffentlichen Dienst ist die Arbeit trotz Krise in einer vorbildlichen Art und Weise weitergegangen. Und man kann sich wirklich fragen, was passiert wäre, wenn zum Beispiel das Gesundheitswesen oder die Schulen privatisiert worden wären, so wie das mit den Banken geschehen war.
How would it be today?
Neben Einzelinitiativen und neuen Unternehmensideen sind es die vielen, zwar schlecht bezahlten, aber hochmotivierten Mitarbeitenden in wichtigen öffentlichen Dienstleistungsbetrieben, die zu einem neuen Beginn im Land beitragen, unterstreicht Geir Gunnlaugsson.
Natürlich spüren wir die Krise und die Kürzungen in unseren Budgets, aber im Gegensatz zu den Finanzhäusern haben wir unsere Glaubwürdigkeit nicht eingebüßt. Und das ist viel wert.
Und noch etwas trägt laut Geir Gunnlaugsson, dem Chef des isländischen Gesundheitsamtes, dazu bei, dass Island auch diese Krise überstehen wird.
People have been accustomed to shock.
Als Fischereination auf einer Insel der Vulkanausbrüche und Erdbeben sind wir uns an plötzliche Krisen gewohnt. Gerade auch die Menschen in den kleinen Ortschaften auf der ganzen Insel. Deshalb sagen wir uns nun, dass wir auch dieses Tief durchstehen werden.
Bei der Lösungsfindung müssen sich die Isländerinnen und Isländer nun auch um das richtige Verhältnis zwischen nationaler Unabhängigkeit und internationaler Einbindung kümmern, wie dies im Falle Islands nun am Beispiel der EU-Beitrittsverhandlungen untersucht werden kann. In der Frage einer künftigen EU-Mitgliedschaft bleibt der Inselstaat am Polarkreis, der seit 15 Jahren zum EWR gehört, jedoch tief gespalten. Die Angst vor einem allfälligen Verlust der Souveränität über die eigenen Fischgründe sitzt tief. Andererseits ist das Land währungspolitisch auf die Zusammenarbeit mit der EU angewiesen. Voraussichtlich im Jahre 2013 werden sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu dem dann fertig verhandelten Beitrittsabkommen an der Urne äußern können. Gut zwei Jahre nach dem großen Zusammenbruch sind die Isländerinnen und Isländer daran, sich wieder aufzurappeln und einige wichtige Lehren zu ziehen. Dazu gehört eine verstärkte Demokratie, transparentere Wirtschaftsstrukturen und eine verbindlichere internationale Einbettung. Dieser Neubeginn fällt Island schwer, aber ist notwendig. Die vielleicht bekannteste Isländerin überhaupt, die Sängerin Björk, versucht in diesen Wochen, ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger mit einer ganz besonderen Aktion aufzuwecken. Mit einem Karaoke-Marathon in allen Ecken und Enden des Landes, bei dem Björk höchstpersönlich die ersten Strophen singt.
Hjólandi bílnum en áfram skröldir hann þó
Í sumar frí á fjallasló þar við þig fín dagsljóst fín en við kyrjum samt hátt í næð og ró
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.